Hallo da draußen. Willkommen zur neuen Folge von Umgekrempelt, dem Podcast, in dem wir mit inspirierenden Leuten über den Wendepunkt in ihrem Leben sprechen. Ich bin Jana und begrüße heute Mira Löffler bei uns im Studio. Mit Mira spreche ich in der heutigen Folge über ihren Wendepunkt im Leben, denn sie hatte mit gerade einmal 20 Jahren einen Burnout. Heute, 8 Jahre später, ist sie eine zertifizierte Life-Coachin und Yoga-Lehrerin. Wie sie das geschafft hat, darum geht es heute. Herzlich willkommen, Mira. Schön, dass du da bist.
Hallo Jana, schön hier zu sein.
Lass uns doch direkt hier anknüpfen. Wenn du magst, kannst du gerne erzählen, wie dein Leben vor dem Burnout aussah. Wie bist du groß geworden und was hast du später beruflich gemacht?
Also, das war eine ganz lange Geschichte. Ich will nicht zu lange ausholen, sondern sag dir so die wichtigen Stichpunkte in meinem Leben.
Ja, naja.
Ich bin aufgewachsen im Süden von Deutschland, in einem kleinen Städtchen, das nennt sich Sigmaringen, und das war voll schön. Ich bin ganz normal zur Schule gegangen, und wie jeder oder jede in Deutschland hat man mir nicht beigebracht, dass Dinge wie Achtsamkeit, Dinge wie auf mich aufpassen oder dass ich einen Wert habe außerhalb von gut in der Schule sein oder gut für irgendeinen Beruf zu sein, dass das eben wichtig war. Es ging alles darum, was kann ich leisten, und wir sind eine Leistungsgesellschaft. Und bei mir ging das so weit, dass ich wirklich dann geschaut habe, okay, wie kann ich erfolgreich sein? Weil ich dachte, Erfolg heißt, ich werde wertgeschätzt von außen. Und das ist schon mal der erste Fehler, den ich gemacht habe und der mich meiner Meinung nach zum Burnout gebracht hat, war, ich suche im Außen nach Anerkennung, Wertschätzung, Liebe. Und in meinem Kopf dachte ich, brillant wie ich bin, perfekt, dann muss ich erfolgreich sein. Und ich habe mein Talent dafür genutzt, und mein Talent war singen und einfach Aufführungen machen. Also das war Theateraufführungen, das waren Gesangsaufführungen. Daran war ich gut, das wusste ich. Und irgendwann, jetzt überspringe ich ein paar Kapitel, aber das war so mein Wendepunktkapitel. Irgendwann bin ich nach Berlin, weil ich die Chance hatte, ein Event aufzuziehen. Und das habe ich so übertrieben. Und was ich mit übertrieben meine, war, ich habe mich so vergessen, weil ich nicht wusste, dass es wichtig ist, auf mich aufzupassen, sondern ich habe all meine Energie in dieses Event reingelegt, um Erfolg zu haben. Das heißt, ich habe mich auch nur mit Menschen umgeben, die mir diesen Erfolg bringen. Nicht mit Menschen, die unbedingt meinem Herzen gut tun, sondern mit Menschen, die ich dachte, die bringen mir was. Und so habe ich andere Menschen, das kann man nicht anders sagen, ausgenutzt, und auch ich wurde ausgenutzt. Also es war so eine richtig toxische Umgebung, in die ich mich gebracht habe und die ich ausgenutzt habe, um Erfolg zu haben. Und da kam dann der Wendepunkt, weil das Leben oder das Universum hat dann nach 5 Monaten gesagt, hey Mira, so geht's nicht weiter, weil ich nicht mehr gegessen habe, nicht mehr geschlafen habe. Ich hatte nur noch eins im Sinne, und das war der Erfolg des Events. Und ich war einfach so jung, dass ich nicht wusste, dass Balance wichtig ist und dass innere Harmonie im Inneren anfängt und dass ich den Erfolg nicht wirklich schaffen kann, überhaupt, wenn ich innerlich nicht zufrieden bin, sage ich jetzt mal. Genau.
Ja. Ja. Das heißt, dieser Tiefpunkt kam eigentlich nach diesen 5 Monaten in Berlin, und der kam so schleichend sozusagen. Also gab es irgendwelche Signale, die du vielleicht gesehen hast, aber nicht sehen wolltest, oder die du irgendwie ignoriert hast? Kannst du dich da noch zurückerinnern an irgendeinen bestimmten Moment?
Absolut, das ist eine gute Frage. Ich habe sofort gemerkt, als ich in Berlin angekommen bin, dass ich mich nicht wohlfühle in der Stadt. Und das hat nichts mit der Stadt an sich zu tun. Berlin hat ihre guten Seiten und ihre schlechten Seiten, so wie alle Städte. Aber ich wusste gleich, okay, ich fühle mich nicht wohl. Und das war so ein Bauchgefühl. Und das Universum oder unsere Intuition spricht mit uns durch unser Bauchgefühl. Und wenn wir uns nicht gut fühlen, wissen wir, hey, hier ist irgendwas. Irgendwas passt hier nicht. Und das hat sich auch die Monate so durchgezogen. Aber ich habe mich komplett ignoriert, weil das nicht wichtig war. Was ich fühle, ich kann es nur noch mal sagen, aber das war so einschneidend, dass ich das immer wieder wiederholen muss, ist, was ich fühle, war nicht wichtig. Und ich habe meinen Körper und mein Gefühl komplett ignoriert. Und das ist, was viele von uns machen, ist unser Gefühl ignorieren.
Ja, genau. Und ja. Das ist ja auch das, was du jetzt heutzutage als Life-Coachin deinen Klienten auch beibringst, dass es sehr, sehr wichtig ist, auf sich selbst zu hören. Und ich, wenn ich Burnout höre, muss ich auch an meine Familie denken, weil es bei uns auch verschiedene Fälle gab und dadurch auch entstandene psychische Erkrankungen. Und aus dem Grund war ich schon sehr früh damit vertraut, über solche Themen wie eben psychische Gesundheit zu sprechen. Jetzt ist meine Frage, wie war das damals bei dir in der Familie oder auch schon früher in der Kindheit? Habt ihr über sowas gesprochen und hattest du dann in der Zeit Vertrauenspersonen, als es dann zum Burnout kam?
Also ich gehe erstmal auf die erste Frage ein und dann gerne, auf die Vertrauensperson. Genau, also bei uns, wie ich mich daran erinnern kann, wurde nicht so viel darüber gesprochen. So gut wie gar nicht. Das erste Mal, dass jemand das Gespräch eröffnet hat, kann ich mich erinnern, war in der Schule. Da war ich aber schon in der 12., 13. Klasse, sowas, wo jemand gesagt hat, hey, wie geht's euch eigentlich vom schulischen Druck her? Sowas hat mich davor noch nie jemand gefragt. Also ja, das war eher nicht so ein Thema. Und ich habe natürlich auch meine Eltern gesehen, wie die beiden ihre eigenen Grenzen überschritten haben und nicht auf sich aufgepasst haben, sowohl bei meiner Mutter als bei meinem Vater. Und das als Kind bist du ja ein Schwamm und du saugst es auf und du denkst, dass, ach so, so geht es und es ist richtig. Und das war, was ich gelernt habe. Und was ich dann am Ende umlernen durfte. Genau.
Ja, und ich kann mir vorstellen, dass das auch nicht einfach war, weil wenn man sowas sieht von zu Hause und ich meine, Mama und Papa, das sind ja in gewisser Weise auch Vorbilder und wie will man es dann auch anders machen? Aber ich finde es sehr wichtig, eben, dass auch in den Schulen darüber gesprochen wird. Und ja, mit 13 Jahren, das ist vielleicht sogar eher spät, aber trotzdem gut, dass damals das angesprochen wurde bei dir. Und
ja, also ich war nicht 13, sondern ich war in der 13. Klasse.
Ah, in der 13. Klasse, Entschuldigung, dann habe ich das genau verstanden. Das ist ja schon spät, also 13. Klasse, das ist dann Abiturzeit, oder?
Genau, ja. Das ist Abiturzeit, also sowas, ja. Da war ich schon älter und das ist einfach das Ding, es spricht, glaube ich, auch niemand an. Jetzt ist es natürlich ein großes Thema, weil die Generationen, die Gen Z-Generation liebe ich, die jetzt um die Ecke kommt und sagt, hey Leute, mentale Gesundheit, was ist eigentlich gerade los? Wir sehen alle älteren Generationen, die sich nur einen abrackern, die nur auf die Leistung schauen, aber wir müssen auf uns schauen. Self-Care wird wichtig, Self-Love wird wichtig. Und ich bin einfach froh, dass ich ein Teil sein kann und meinen Teil dazu beitragen kann mit dem, was ich gelernt habe und meinen Klienten jetzt heute helfen kann mit Coaching-Sessions. Aber du hast mich vorher noch nach meiner Vertrauensperson gefragt.
Genau, da wäre ich jetzt auch direkt drauf zurückgekommen. Die Frage war genau, wie das war dann an deinem Tiefpunkt, also ob du Hilfe hattest in deinem Umfeld, in deiner Familie.
Also ich kann nur sagen, da hatte ich so, so, so Glück, weil ich die beste Mutter der Welt hatte, die das erkannt hat, dass es mir so schlecht ging. Und mich auch. Die musste mich dann abholen aus der Stadt, weil ich wirklich nichts mehr machen konnte. Also es war wirklich ein Nervenzusammenbruch, richtig schlimm. Und es war einfach, der Zusammenbruch kam daher, dass ich meine Identität und meinen Selbstwert in dieses Event gelegt habe und in das Singen gelegt habe. Und wo ich wusste, okay, ich kann so nicht weitermachen, hat sich mein komplettes Selbstbild auf einmal aufgelöst. Und ich war so, oh mein Gott, wer bin ich überhaupt? Und es hat mich mental komplett verwürfelt sozusagen. Und meine Mom musste dann kommen, musste mich abholen. Die war sehr, sehr, sehr geschockt und die ist bis heute noch so geschockt, dass es mir so schlecht ging. Und das ist eins, was ich auch noch bereue, dass ich dadurch, dass ich nicht auf mich aufgepasst habe, meiner eigenen Mutter so viel Angst eingejagt habe. Das ist eins, womit ich noch ein bisschen zu hadern habe. Ich habe natürlich auch Mitgefühl mit mir selbst, weil ich so jung war und hätte ich es anders gewusst, hätte ich es anders gemacht. Ganz und es genau. Ist oft so, wir alle Menschen geben ja unser Bestes. Und hätten wir es anders gewusst, hätten wir mehr Bewusstsein für uns, würden wir es anders machen. Ich habe mein Bestes gegeben. Aber ja, es war, wie es war. Und meine Mutter kam dann und dann zum Glück, meine Mutter ist befreundet mit einer Psychologin und die hat mir dann ziemlich schnell auch therapeutische Hilfe anbieten können, was natürlich super war in dem Moment, wo ich so verloren war, mit jemand Professionellem darüber reden zu können.
Ja, auf jeden Fall. Und da stellt sich mir noch die Anschlussfrage, weil du gemeint hattest eben, dass deine Mama so geschockt war und das ist ja verständlich. Ich habe mich gefragt, kam das alles sehr plötzlich? Also hat deine Familie oder dein Umfeld auch Warnzeichen gesehen oder war das für die ein Schockmoment eigentlich? Da haben sie damit gar nicht gerechnet, dass sich sowas anbahnt?
Das ist eine gute Frage und das muss ich sagen, weiß ich gar nicht so, aber ich glaube eher ein Schockmoment. Also meine Mutter war ziemlich geschockt. Ich glaube, die hat es nicht so kommen sehen.
Ja, und du ja wahrscheinlich auch nicht, oder? Weil das hat sich ja so mit der Zeit dann angesammelt eigentlich, weil man das immer wahrscheinlich runtergeschluckt hat und unterdrückt hat.
Ich war halt so, genau, ich war so in meinem Film drin, dass nur das Event eben wichtig ist, dass ich alles andere ignoriert habe. Aber was ich dir sagen kann, was so ein Zeichen war, war eine richtig, richtig gute Freundin von mir, die Anne, mit der ich davor in Paris gewohnt habe. Davon habe ich dir schon erzählt.
Genau, ja.
Genau, die kam nach Berlin und hat sich mein Zimmer angeschaut. Und mein Zimmer war ohne Pflanzen, ohne Deko, ohne irgendwas, weil es mir egal war. Natürlich, wie mein Zimmer aussieht, weil ich mir egal war. Dann war es auch egal, wie mein Zimmer aussieht. Und Anne war geschockt. Die hat sich umgeschaut und die war sichtlich geschockt und hat auch gesagt, Mira, was machst du? Warum ist dein Zimmer so hässlich, weißt du, so gar nicht schön eingerichtet? Und das war auch so ein Punkt, wo ich hätte sehen müssen, hey, ich passe gar nicht auf mich auf. Aber nochmal, ich habe es einfach ignoriert.
Oh je, ja. Und Anne kanntest du ja davor schon länger, hattest du mir erzählt, schon aus der Schulzeit, glaube ich. Genau, das heißt, für sie war das dann wirklich wahrscheinlich ein krasses Bild, ja, weil sie dich kannte, wie du davor warst und dann in diesem Tiefpunkt auch dich gesehen hat. Und ja, genau, ich switch jetzt mal ein bisschen generell in die Zahlen von Deutschland tatsächlich, weil ich habe ein bisschen recherchiert und in Deutschland leidet jede und jeder Dritte unter einer psychischen Erkrankung. Das heißt, man kann wirklich auf drei zählen. Und einer aktuellen Studie zufolge ist es sogar so, dass in Deutschland die Arbeitsunfähigkeitsfälle aufgrund von Burnout-Erkrankungen in den letzten 10 Jahren um rund 20% gestiegen sind. Und ja, nicht zu Unrecht wird unsere Generation deshalb ja auch als ausgebrannt oder Generation Burnout genannt. Und das betrifft halt auch junge Leute. Ich selbst habe aber in meinem Umfeld auch schon mitgekriegt, dass Menschen teilweise erstaunt reagieren, wenn sie von einem Burnout-Fall unter 30 Jahren hören. Und da wollte ich dich fragen, ist dir so eine Reaktion vertraut? Und wenn ja, wie hast du darauf reagiert oder wie reagierst du heute darauf?
Ich weiß noch, als mir das passiert ist, Irgendjemand in meinem Umfeld hat auch gesagt, hey, Mira hat Depressionen, weil ich hatte kurz nach meinem Burnout eben eine erschöpferische Depression und konnte für 6 Monate gar nichts mehr machen und musste mich wieder sammeln. Und die Person hat gesagt, hey, wie, die ist doch erst 20, wie hat jetzt Depression? Also ja, das ist mir auch bekannt, aber ich glaube, dass es im Alter von 20, auf jeden Fall in den 20ern oft dazu kommt, dass man einen Burnout hat oder Depression. Also ich kenne viele, viele Leute, die das auch betrifft.
Ich hatte tatsächlich auch nachgelesen, dass teilweise die Zahlen eben so über 50 und unter 20 oder so an der Kippe zu 20, die sind, wo die Burnout-Fälle dann in die Höhe schießen. Und eben, wenn ich dann sowas höre, eben von wegen, wie kann das sein, dass man so jung einen Burnout kriegt, dann bin ich immer ein bisschen perplex, weil ja, ich dachte, dass das heutzutage irgendwie bekannt ist und dass eben Burnout Menschen jeglichen Alters treffen kann und nicht im Spezifischen jetzt die ältere Generation.
Das kann jeden treffen, klar. Ja.
Genau. Und ich habe ja zu Beginn des Gesprächs unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählt, dass du nun Life-Coachin und Yoga-Lehrerin bist. Jetzt ist meine Frage natürlich, wann und wie hast du dich da wieder rausgekämpft und diesen 180-Grad-Wechsel geschafft?
Ich habe angefangen mit, ich habe ganz einfach angefangen. Und das muss ich dir jetzt auch noch erzählen. Ich war in meinem Zimmer und mir ging es so schlecht. Und mein Ego, was ich mit Ego meine, ist mein Ich, also wie ich mich selber wahrnehme. Und wer ich denke, wer ich bin, meine Persönlichkeit, meine Identität war so, die hat sich so geschämt, dass es ihr jetzt schlecht ging und dass sie es nicht geschafft hat, dass mein Ego der Meinung war, okay, entweder wir bringen uns jetzt um, also das wäre mal eine Möglichkeit. So Selbstmordgedanken sind übrigens auch nicht so selten. Das hat man oft in seinen 20s und das möchte ich einfach auch nur transparent sagen, dass die ZuhörerInnen wissen, dass es mir auch so ging.
Ja.
Und ich habe gesagt, okay, wir machen es jetzt so, entweder wir bringen uns jetzt um oder wir versuchen es ganz anders. Wir versuchen es ganz neu, ganz alternativ. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was will ich eigentlich im Leben? Und ich habe dann zum ersten Mal angefangen, nach mir zu suchen und nicht nach was im Außen zu suchen. Und habe mich, das war die wichtigste Frage, die ich mir da gestellt habe, war, Mira, was brauchst du? Und das habe ich mir davor noch nie die Frage gestellt, weil es war immer wichtig, was brauchen andere von mir? Und dann bin ich auf das Wort Glück gekommen. Ich brauche einfach Glück. Und ich bin auf YouTube gegangen und habe ein paar super Videos gefunden von, ich weiß noch, das war ein Video von Oprah, das war ein Video von verschiedenen Menschen, die alle von dem gleichen Thema geredet haben und es war Dankbarkeit. Wenn du Glück willst, wenn du ein glückliches Leben willst, brauchst du Dankbarkeit in deinem Leben, weil du auf einmal alles in den Fokus nimmst, was du schon hast und die Fülle, die du hast, weil das ist ja eigentlich auch unmöglich, dass jemand, der alles hat wie ich, der alle Möglichkeiten hatte, wie ich, ein Dach über dem Kopf hatte, wie ich, darüber nachzudenken, sich umzubringen, weil das Ego ein bisschen verletzt wurde. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Auf jeden Fall. Das ist eigentlich absurd. Und das zeigt einfach, wie mir die Verbindung zu dem gefehlt hat, was wichtig war. Und das war einfach Bescheidenheit fürs Leben, dass das Leben dir Zeichen gibt, ob du auf dem richtigen Weg bist. Dankbarkeit praktizieren und einfach Achtsamkeit und Selbstwert. Ab dem Zeitpunkt habe ich angefangen, jeden Tag 10 Dinge mehr aufzuschreiben, für die ich dankbar bin. Und das hat mein Leben verändert und das mache ich bis heute.
Wow, das finde ich wirklich, wirklich schön. Das habe ich im Verlauf der letzten Jahre auch angefangen. Ich habe es tatsächlich nicht mit 10 gemacht, aber einfach so ein Dankbarkeitstagebuch, in dem ich auch immer wieder, also täglich aufschreibe, für was ich denn heute dankbar bin. Und ich finde, das hilft total gut, weil, wie du das beschrieben hast, man ist dann so gefangen irgendwie und sieht nur noch schwarz. Und so hat man ein Instrument, mit dem man dann den Fokus halt auf die schönen Dinge des Lebens auch richten kann, die man vielleicht aus den Augen verloren hat.
Voll, das hast du richtig gut gesagt, ja.
Und wenn ich nochmal nachfragen darf, also du hast gesagt, dass du so klein angefangen hast, also mit dir selbst, dass du eben zum Beispiel diese Dankbarkeitseinträge gemacht hast. Wie bist du dann später so auf die Yoga-Schiene gekommen oder dann danach noch auf die Coaching-Ebene?
Genau, ich habe angefangen mit mir und habe gemerkt, wie das mein Leben verändert, wenn ich diese innere Welt spüre, mich kennenlerne, mich frage, was ich brauche, wer ich bin, was mir gut tut. Und auch das war der Weg zu einem authentischen Leben. Also ich habe einfach angefangen, mich selbst zu lieben. In Berlin war das mir total peinlich, dass ich zum Beispiel, ich habe damals Justin Bieber geliebt. Ich habe es einfach geliebt. Ihm, seine Musik, ich fand es super. Und in Berlin war es natürlich nicht cool, das zu sagen. Weißt du, das kannst du ja nicht sagen,
warst
dass du Justin Bieber liebst.
Warst du so Undercover Believer?
Ich war Undercover Believer und ich bin heute aber Overcover Believer.
Sehr cool.
Weißt du, und damit fängt es an. Du fängst so an, dich zu verstecken, dass du reinpasst, dass andere Leute irgendwie auf bestimmte Weise von dir denken. Und das habe ich gemerkt, wenn ich glücklich sein will, muss ich das aufhören. Dann werde ich jetzt zu manchen Leuten sagen, ich liebe Justin Bieber und wenn die es nicht mögen, dann bin ich nicht für die. Weißt du? Und dann habe ich angefangen, authentisch zu werden. Und das ging dann alles ziemlich schnell. Dann bin ich nach Tübingen gezogen. Ich habe ganz kurz studiert. Ich habe Ethnologie angefangen. Dann habe ich nach 2 Semestern eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht, weil ich gemerkt habe, das ist das, was ich machen will. Ich möchte was machen, was die Leute glücklich macht, was die Leute entspannt und wieder zu sich bringt. Und dann habe ich gemerkt, wollte ich in Tübingen ein Studio aufmachen und habe dann aber eine Wohnung in Sigmaringen, in meiner Heimatstadt, bekommen und habe dann mein Studium abgebrochen, um Yoga zu machen. Und ich wollte dann einfach nur noch Yoga machen und das war's. Und seither bin ich selbstständig.
Wow, genau. Das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte und ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich das höre, vor allem wenn man eben deine Geschichte von vorher kennt und den Tiefpunkt und wie du dich da rausgekämpft hast. Und ich finde es total schön, dass du durch deine Erfahrung, die du gemacht hast, jetzt auch anderen Menschen weiterhelfen kannst. Und ich weiß ja, dass du in deinen Coaching-Sitzungen unter anderem das Thema Selbstliebe behandelst. Und da wollte ich fragen, was ist denn sonst noch Thema in den Sitzungen und in welchen Situationen konkret hilfst du den Menschen beim Coaching?
Selbstliebe ist das Thema, das du auch mitbekommen hast. Und es ist wirklich so das Kernthema. Darum dreht sich alles. Wir haben verschiedene Formen besprochen, verschiedene Beziehungsformen, durch die man mit sich selber in Beziehung treten kann. Bei uns hat man ja beigebracht, man kann nur mit jemand anders in Beziehung treten. Aber das stimmt nicht. Die erste Person, mit der wir in Beziehung sind, sind wir. Und eine Form davon ist zum Beispiel, sich die beste Freundin werden. Wir sind immer schnell anderen Komplimenten zu machen und das Gute in anderen zu sehen, aber sehen wir das Gute in uns oder kritisieren wir uns nur? Und das ist zum Beispiel ein Thema, sich die beste Freundin werden und einfach anzuerkennen, dass du Selbstwert hast. Was noch ein Thema ist, ist einfach Achtsamkeit. Das heißt, was für Werkzeuge kann ich benutzen, um achtsam zu werden? Stehe ich auf und gehe direkt zur Arbeit oder ins Studium?
Oder kann ich aufstehen, mir 5 Minuten Zeit nehmen, mich noch hinsetzen und was in mein Tagebuch schreiben? Zum Beispiel. Und es kommt drauf an, je nachdem, wer der Klient ist, wer die Gruppe sind, sind es verschiedene Themen, alles rund um das Thema Achtsamkeit, Selbstliebe, Selbstfürsorge, Dankbarkeit.
Ich finde, du hast das ganz schön auf den Punkt gebracht, eben, dass die Beziehung, dass man den Wert immer so darauf legt, dass man mit anderen Menschen in einer guten Beziehung steht, aber die Beziehung zu einem selbst dann in Vergessenheit gerät. Und ich finde das super, dass du in deinen Sitzungen genau auf das den Fokus legst, weil das so, so wertvoll ist in unserer Gesellschaft, dass wir das uns wieder in Erinnerung rufen. Genau, und wir kommen jetzt schon langsam zum Schluss. Und zwar würde ich gerne wissen, was würdest du Menschen raten zu tun, die jetzt einen Burnout schon überwunden haben und sich neu orientieren wollen? Hast du da irgendwelche Tipps?
Ich glaube, ein Burnout überwunden haben ist schon mal ein großer Erfolg. Weil es kommt natürlich immer mit diesem Schmerz einher, dass du nicht auf dich aufgepasst hast und dass du dir nicht die Zeit genommen hast für dich, um zu spüren, wie geht's mir eigentlich. Und ich glaube, die Menschen, die da drin sind, wissen schon, okay, ich muss was anderes machen. Und die haben schon einen großen Teil geschafft, wenn sie es überwunden haben. Aber ein Tipp, den ich geben kann, ist, Mitgefühl mit sich selber erstmal zu etablieren. Und das ist wieder die Selbstliebe. Dürfen wir überhaupt Mitgefühl mit uns selber haben? Und damit meine ich nicht Mitleid, überhaupt nicht sich bemitleiden, was bin ich für ein Opfer, eine Opferposition? Nee, das meine ich gar nicht, sondern wirklich das Mitgefühl für jemand haben, der versucht hat, sein Bestes zu geben in der Schule oder in der Arbeitswelt, der versucht hat, sein Bestes zu geben, um Anerkennung von anderen zu wollen, weil das wir eigentlich wollen, ist Liebe. Das ist eigentlich der Punkt, warum wir uns oft ausbrennen. Ist eigentlich wollen wir nur Liebe. Und einfach Mitgefühl mit dir zu haben. Das Zweite, was ich sagen könnte, ist, such dir Beispiele von Menschen, die du gerne um dich hättest. Und die sich gut anfühlen. Geh mit dem, was sich gut anfühlt. Nicht nur mit Menschen, sondern auch mit Hobbys, mit Essen. Alles, was sich für dich gut anfühlt. Und das weißt du, wenn du dir die Zeit nimmst, dich kennenzulernen. Und es ist völlig okay, wenn du 20 bist, wenn du 30 bist, egal welches Alter, dass du dir nochmal die Zeit nimmst, dich kennenzulernen.
Genau. Ich finde, das hast du sehr, sehr schön gesagt und ich denke, dass diese Tipps mir, aber auch allen, die jetzt zuhören, sehr helfen werden. Und ja, wir sind auch schon am Schluss angelangt von dieser Podcast-Folge. Liebe Mira, ich danke dir herzlich für dieses offene und ehrliche Gespräch. Mir hat das gezeigt, dass man eben vermeintliche Träume manchmal hinter sich lassen muss, wie das bei dir jetzt mit der Musik war, um eben ein gesundes und glückliches Leben zu leben. Und ich freue mich für dich von ganzem Herzen, dass du diese schwierige Zeit in deinem Leben überstanden hast und jetzt dadurch sogar eben weiteren Menschen helfen kannst in deinen Coaching-Sitzungen, in deinen Yoga-Sessions. Und ich wünsche dir auf deinem weiteren Weg nur das Allerbeste, Mira.
Dankeschön, Dankeschön für das wunderbare Interview, für deine guten Fragen.
Und das war auch schon Umgekrempelt, der Podcast über Life-Changing Moments. Schön wart ihr dabei, hört gerne auch bei der nächsten Folge rein. Bis dann.